Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Der Schriftsteller Lutz Seiler ist heute mit dem renommierten Georg-Büchner-Preis geehrt worden. Seiler habe als Romancier und als Dichter zu seiner eigenen unverwechselbaren Stimme gefunden, so die Jury. Lyrik und Prosa, das sind für Lutz Seiler zwei verschiedene Formen in der Welt zu sein.
Das Gedicht braucht eine konzentrierte Form der Abwesenheit. Man hört auf den Klang der Sprache, auf den Klang eines Wortes. Das kann unter Umständen der Ausgangspunkt für einen Text sein, währenddessen es in der Prosa anders zugeht. Also das ist eine Art sozusagen konzentrierte Anwesenheit, die dort verlangt wird.
Und konzentrierte Anwesenheit wurde auch heute im Staatstheater Darmstadt verlangt. Lutz Seiler und die Büchner-Preisverleihung, unser erstes Thema. Auch an diesem Samstag gab es wieder eine Reihe pro-palästinensischer Demonstrationen in Deutschland. Wir berichten aus Berlin und sind im Theater Basel, wo Herbert Grönemeyer für die neue Musical-Komödie von Herbert Fritsch die Lieder geschrieben hat. Für Fritsch ist Humor gerade in Krisenzeiten überlebenswichtig.
Das Lachen ermöglicht wieder die Durchblutung im Gehirn. Es ist viel besser durchblutet, man kann nachdenken, weil ja schwierige Situationen da sind, komplizierte Geschichten, die passieren. Und die kann man nicht mit einem gestressten Gesicht und mit Angst und Zittern. Wir müssen unseren Humor behalten, auch in den schlimmsten Situationen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Melancholisch, dringlich, aufrichtig, voll von wunderbaren Echos aus einer langen literarischen Tradition. Mit diesen Worten begründet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung die Vergabe des diesjährigen Büchner-Preises an den Schriftsteller Lutz Seiler. Georg Büchner bedeutet ihm viel.
Mich fasziniert, was Büchner gemacht hat, also wie ihn wissenschaftliche Details genauso interessiert haben, wie das große Thema sozialer Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Das sind ganz verschiedene Seiten einer faszinierenden Person.
Heute Nachmittag wurde Lutz Seiler der Büchner-Preis feierlich im Staatstheater Darmstadt verliehen, dotiert mit 50.000 Euro, eine der bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum. Lutz Seiler ist in diesem Sommer 60 Jahre alt geworden. Aufgewachsen ist er in Thüringen und diese Lehrjahre, wie er sie nennt, die haben großen Einfluss auf sein episches Werk. Ludger Füttkau fasst die beeindruckenden Reden des Tages zusammen.
Es ist eine apokalyptische Landschaft, in die Lutz Seiler mit leiser Stimme das Publikum mit seiner Darmstädter Büchner-Preisrede führte. Die Landschaft seiner Kindheit, seiner Eltern und Großeltern. Ein Uranabbaugebiet in Thüringen. Mit Bergarbeitern, die so viel Strahlung aus dem Erzstollen an der Kleidung hatten, wenn sie nach Hause zurückkamen, dass der Radioempfang des Bayerischen Rundfunks, der im südlichen DDR-Grenzgebiet gehört wurde, wie das Knacken eines Geigerzählers klang. Mit Abraumhalden, die die Häuser unter sich begruben und den Blick zum Horizont versperrten, die auch heute noch weiter in den Himmel wachsen, die größten Uran-Abraumhalden der Welt. Alles hohl da unten, so beginnt Büchners Woyzeck. Alles hohl da unten und auch oben, so sei es in der Welt der Uranabbaudörfer seiner Kindheit gewesen, so Seiler.
Eine Welt aus Zwang, diese ganze politische Welt, Uran, Pechblende, Isotop 235, weit hinabreichende Neurose. Gottfried Benz Ptolemäer erschien 1947 in einer fiebrigen Aktion von zügelloser Brutalität, hatte die sowjetisch-deutsche Wismut AG gerade die ersten der am Ende über 200.000 Tonnen Uran aus der Erde gegraben. Im Kampf für den Frieden, wie es hieß.
Der aschgraue Auswurf der Halden und die dünnen Birken am Fuße dieser Berge hätten zum Horizont seiner Kindheit gehört, so Seiler, wie für andere vielleicht das nahe Alpenmassiv oder die Trauflinie der gegenüberliegenden Häuserreihe. Als er vor einiger Zeit noch einmal mit seinem Vater an diesen Ort der Familiengeschichte des Atomzeitalters zurückgekehrt sei, sei das Dorf verschwunden gewesen, einschließlich des Friedhofs. Stattdessen hätten an vielen Stellen verrostete Rohre aus dem Boden herausgeragt, wie Seerohre von U-Booten.
Den stählernen Verschlüssen dieser Rohre war die Figur eines winzigen, breitbeinigen Satans eingeprägt, der hier die Wache hielt mit seinem Dreizack und uns erwartungsvoll entgegensah. Da auch die Kirche geschleift und die Gräber selbst begraben waren mit ihrem Gebein, lag der Gedanke nicht fern, dieses marode, von der Karikatur eines Dämons bewachte Stelenfeld mit seinen halb verrosteten Kontrollstellen für Radionuklide und strahlende Wasser, als den eigentlichen Friedhof unserer Toten zu betrachten.
Man versuche es einmal und versenke sich in das Leben der Geringsten. So steht es in Büchners Lenz, so Seiler, der schon in der Maurerberufsschule der DDR Texte von Georg Büchner zu lesen bekommen hatte. Diese tote Brache der Uranprovinz habe er mit Lenz oder Wojciech verstehen wollen. Denn so habe er dort gewissermaßen vor der eigenen Haustür die Gräber jener Geringsten gefunden, deren Leben vollständig von Arbeit beherrscht und von Strahlung vernichtet worden sei. Wie sein Großvater.
Man nannte es die Schneeberger Krankheit. Das alte, begütigende Wort für das, was jetzt allenthalben geschah, das Wojciechsche Menschenexperiment, massenhaft ausgeführt und wieder besseren Wissens. Der Befund hieß Lungenkrebs. Oder die Mutter meines Vaters, Ilse Seiler, geboren 1918, Haushaltsschule, Fabrikarbeit in der Seidenweberei, Geburt des ersten Kindes meines Vaters 1939. Nach Kriegsende Einführung der Aktivistenbewegung nach sowjetischem Vorbild. Statt 3 soll die Weberin Ilse jetzt 6 Webstühle gleichzeitig bedienen, 6 dröhnende Schnellläufer Seidenwebmaschinen der Firma Jeckli aus der Schweiz sind jetzt Ilses Stationen auf ihrer Hatz durch die Hitze des Maschinensaals. Sie stellt sich, kämpft, hält durch, erkrankt an den Nerven, versucht es erneut und nimmt sich das Leben. 54 Jahre alt.
Es ist eine sehr persönliche und gleichzeitig eminent politische Büchnerpreis-Dankesrede, die Lutz Seiler hält, die für sein gesamtes Werk einer DDR-Ampelmännchen-Nostalgie keinen Raum lässt. Darauf hatte zuvor bereits Laudator Lothar Müller hingewiesen. Als die Mauer fiel, war Seiler 26 Jahre alt.
26 Jahre, das ist das Alter, in dem man loslegen kann. Der Schriftsteller Lutz Seiler, dessen Bücher alle nach 1989-90 erschienen sind, hat das getan. Aber seinen eigenen Ton, den Reichtum seiner Sprache, hat er gewonnen, indem er nicht nach vorne stürmte, sondern sich Zeit ließ mit dem Ankommen in der Gegenwart. Er ist ganz Auge und Ohr in dem, was er schreibt, nah am Körper und an den Sinnen. Aber der Momentaufnahme zieht er das Nachbild, dem Mitschnitt des O-Tons die Echokammer vor, das akustische Relief einer vergangenen Gegenwart.
Eine überzeugende Laudatio und vor allem eine großartige Rede von Lutz Seiler. Hier klang nichts hohl, weder unten auf der Bühne noch im Nachhall auf den Rängen des Staatstheaters Darmstadt.
Ludger Fittkau über die heutige Verleihung des Büchnerpreises an den Schriftsteller Lutz Seiler. Der Musiker Herbert Grönemeyer hat eine lange Theaterkarriere hinter sich. Lange vor seinen Hits wie Mensch und Männer hat er in Bochum und Köln, in Stuttgart und Berlin Musik für das Theater geschrieben. In Zusammenarbeit mit Peter Zadek, Ivan Nagel, Klaus Peimann und Robert Wilson. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Herbert Fritsch inszeniert am Theater Basel Pferd frisst Hut nach dem Komödienklassiker Ein Florentiner Hut von Eugène Labiche. Fritsch macht daraus vermutlich wieder mal ein humorvolles, turbulentes Musical und Grönemeyer liefert die Lieder. Jörn Florian Fuchs hat die heutige Uraufführung miterlebt. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Während eine Ehefrau sich mit ihrem Liebhaber im Park trifft und aber ihren Hut ablegt, wird dieser Hut von einem Pferd gefressen. Damit die Affäre nicht auffliegt, muss der Pferdebesitzer ausgerechnet am Tag seiner eigenen Hochzeit durch Paris rennen, um für die Madame einen Ersatzhut zu finden. Soweit der Plot. Jörn Florian Fuchs, was machen die beiden Herberts, Fritsch und Grönemeyer mit dieser Komödie? Ist ja für beide schon die zweite Zusammenarbeit.
Sie machen da eine doch sehr, sehr lange Geschichte draus. Die Handlung, Sie haben es gesagt, ist einfach kurz und knapp. Die könnte man in 1,15 mit Musik vielleicht in 1,30, 1,45 erzählen. Das sind mit Pause aber dann doch fast 3,5 Stunden geworden. Und Herbert Grönemeyer, er hat ein gutes Dutzend Lieder geschrieben und auch ein paar Tanznummern. Und die hat er allerdings Thomas Meadowcroft erstmal in Obhut gegeben, damit der da Arrangements macht für ein großes Sinfonieorchester. Denn das ist ja nun nicht das, was Herbert Grönemeyer kann, wofür er steht. Und da ist auch ganz offen mit umgegangen, dass er sein Material weitergegeben hat. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen den beiden. Und das Ganze changiert so zwischen überdreht Vaudeville, zwischen Musical Sounds, schon gut gemacht wirklich, zwischen manchmal nicht so ganz gut singbaren Partien, weil zu viele Leute einfach da auftreten, aber dann wieder bei den Tänzen gerade großen, schmissigen Nummern. Also es ist weniger Oper, es ist im Grunde genommen ein recht schräges Musical geworden.
Mhm. Herbert Fritsch, haben wir vorhin gehört, setzt auf Humor in dieser krisenreichen Zeit. Ist das jetzt so ein Abend, an dem man einfach mal kurz alles andere vergessen und sich fallen lassen kann?
Das ist schon die Idee und das ist auch immer wieder so. Also natürlich, wer Fritsch kennt, der weiß, was da passiert, dass die Leute merkwürdig laufen, dass es alle möglichen Ticks und Tricks dort gibt, auch bühnentechnisch. Ganz am Anfang ist dieses Pferd zu sehen, das Pferd, das eben von zwei menschlichen Figuren bewegt wird, das rennt gegen eine Wand. Wir haben eine Bühne, die besteht im Grunde genommen nur aus einem kleinen Podest. Das, da drüber ist eine Drehtür und da kommen dann die Protagonisten raus. Die laufen natürlich auch gegen diese Drehtür immer wieder, werden rausgeschleudert. Und es gibt 10 Türen noch, die für diverse Versteckspiele und das Suchen und Finden der Figuren eben benutzt wird. Dazwischen dann die üblichen sehr bunten Kostüme, die man aus Fritsch-Produktionen kennt. Eine sehr schöne Lichtregie, finde ich, wo die Türen dann auch mal so ins Verschwimmen geraten, solche surrealen Momente. Was mein Hauptpunkt dabei ist, einfach, dass es viel zu lang ist und dass gerade diese ersten 2 Stunden, es wurde nach der Pause deutlich besser, witziger, dichter, aber dass die ersten 2 Stunden bis zur Pause sich wirklich dahinschleppen, weil so wahnsinnig viel Text einfach kommt und der Text, der doch dann auch für Fritsch-Verhältnisse schon sehr, sehr kerlauerhaft ist. Also da ist dann schon ein Riesenlacher, soll es sein, dass man sagt, ich suche jetzt meine Handwerker, ach nee, meine Handschuhe. Oder ich höre das Gras wichsen, ach nee, wachsen. Und das kommt aber nicht 1-2-mal, sondern halt 5-mal. Und ehrlich gesagt, das macht die Sache schon sehr, sehr zäh und hat dann auch dafür gesorgt, dass doch vom Publikum einige abgewandert sind in der Pause.
Kommen wir zur Musik nochmal, zu Grönemeyer, was er sich da ausgedacht hat. Das Lied vom Kater können wir einspielen. Was für eine Rolle spielt das denn?
Da haben wir die junge Braut Elaine, die eben verheiratet werden soll und die ganz am Anfang schon, als das auf der Kippe steht, sich hemmungslos betrinkt, wie das ganz, ganz, ganz viele Menschen an diesem Abend wirklich machen. Und sie besingt jetzt diesen herrlichen, aber auch etwas grenzwertigen Suff.
Mir ist zum Spein, auch kurz über, was der Türkei war. Üben Durst, durchgefeiert und vereiert. Der Tag ist mir wurscht. Es fehlen die Worte, sie sind verschwunden. Die Zunge klappert ohne Sinn.
Ja, und Florian Flux, schimmert der typische Grönemeyer-Sound hier überhaupt noch durch? Vielleicht mehr im Text als in den Melodien?
Ich finde, dass er in den Melodien und in den Arrangements zum Teil schon durchschimmert. Wenn es dann so Akzente gibt, die so einmal nach oben springen, ganz am Ende nochmal eben sozusagen einen Ton höher gehen. Und es haben sich auch einzelne Sängerinnen und Sänger versucht, diesem Duktus der Stimme fast ein wenig anzuschmiegen. Also da hat man den Eindruck, sie imitieren Grönemeyer durchaus auf eine gute Weise. Nee. Da ist Christopher Nell zu nennen als Ferdinand etwa. Man kann eigentlich das gesamte Ensemble fast nennen, die natürlich wahnsinnig viel zu tun haben und sich alle mit Werf da reinschmeißen. Das ist schon, finde ich, als Ensembleleistung natürlich exzeptionell. Und das hat dann auch eine eigene Art. Und was ich sympathisch auch finde, Grönemeyer sagte selber, ja gut, ich mache jetzt, ich liefere das Musikmaterial. Ein toller Texter bin ich nicht so unbedingt. Und ehrlich gesagt, die Texte, die er geliefert hat, die sind auch nicht ganz Gold oft. Und das hat er aber selber gesagt. Er hat am Ende auch sehr sympathisch irgendwie den Applaus eher an seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter abgegeben auf der Bühne. Von denen, die da waren, war es ein großer, großer Publikumserfolg. Ich denke, mit einer straffen Dramaturgie, die das Ganze wirklich im ersten Teil herausnimmt und ein paar Sachen einfach streicht und vielleicht ein letzter Punkt noch auf eine Sache eher setzt. Der Fritsch hat unlängst ein Projekt gemacht mit der Geigerin Kopaczynskaja in Basel, vergeigt. 80 Minuten, wo er neue Instrumente entwickelt hat, wo er wirklich Dadaismus, Surrealismus gebracht hat. Das war hinreißend. Und hier ist eine Szene vor der Pause mit einem Flügel, mit einem pinken Flügel. Der wird also auf alle möglichen und unmöglichen Arten bespielt, beackert, fast schon geprügelt. Das ist hinreißend gut. Wenn man solche Momente einfach mehr hätte an diesem Abend, hätte ich jetzt persönlich, muss ich sagen, mehr davon gehabt.
Pferd frisst Hut, die Uraufführung von Herbert Fritsch am Theater Basel mit Musik von Herbert Grönemeyer, übrigens koproduziert von der Komischen Oper Berlin und der Ruhr-Triennale. Jörn Florian Fuchs mit der ersten Rezension im deutschsprachigen Feuilleton. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Heute gab es in vielen deutschen Städten erneut pro-palästinensische Demonstrationen, darunter in Düsseldorf, Münster, Duisburg und Berlin. Free Palestine will not be cancelled. Das war das Motto der Demo in der Hauptstadt. Damit wollten die Organisatoren deutlich machen, dass sie sich die Hoffnung auf ein freies Palästina nicht nehmen lassen. Laut Polizeiangaben versammelten sich in Berlin-Mitte an die 8.500 Menschen. Es gab mehrere Anzeigen und freiheitsentziehende Maßnahmen. Doch insgesamt war die Stimmung überwiegend friedlich, wie Manfred Götzke berichtet.
Plakatkontrolle vor dem Neptunbrunnen am Alexanderplatz. Zwei Organisatorinnen der Demo haben große Stoffbanner aufeinander gestapelt. Eins nach dem anderen wird von der Polizei in Augenschein genommen und dokumentiert. Organisatorin Nura, die ihren vollen Namen nicht nennen will, sichtlich genervt.
Machen wir es dann jetzt, oder?
Stop the Genocide steht auf dem Banner, das sie nun hochhält. Stopp den Genozid. Gemeint ist hier Israels Verteidigungskrieg im Gazastreifen. In Ordnung. Das nächste Plakat, Boykott Israeli Apartheid.
Ja, ist auch noch.
Nicht erlaubt dagegen, Banner mit der Aufschrift From the River to the Sea. Ein Palästina vom Meer bis zum Jordan. Also auch auf der Fläche israelischen Staatsgebiets. Ein Spruch, der für viele das Existenzrecht Israels negiert. Diana Nasal von der Gruppe Palästina spricht, eine der vier Veranstalter der Demo, hält es für falsch, diesen Satz zu verbieten.
Für uns bedeutet From the River to the Sea nicht, dass Existenzrecht Israels ausgelöscht werden soll oder nicht stattfinden soll, sondern es bedeutet, wir kämpfen für eine freie Region für alle Menschen, die dort leben.
Nasal ist Palästinenserin, in Deutschland geboren. Sie nennt Israels Verteidigungskrieg in Gaza, wie so viele auf der Demo, einen Genozid.
Seitdem das Ganze jetzt schon läuft, sind knapp 10.000 Menschen ermordet worden. Und es sind PalästinenserInnen, es sind nicht nur Muslime, es sind auch Christen, die betroffen sind. Für mich ist das die Definition von Genozid. Ja.
Dass die israelische Armee mit der Hamas eine Terrororganisation bekämpft, die palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt, das lässt sie nicht gelten.
Ich weiß nicht, wer das behauptet. Ich denke, das ist falsch. Die Hamas ist eine politische Organisation, die oft auch kritisch betrachtet werden sollte. Die Attacke der Hamas ist auch fragwürdig zu betrachten.
Fragwürdig, kritisch, mehr nicht. Vor einem kleinen Wagen mit improvisierter Bühne spricht Mitorganisatorin Nura nun. Beziehungsweise sie schreit, wie so einige Redner und Rednerinnen auf der Demo.
Wir stehen hier, um ein sofortiges Ende des Genozids in Gaza zu fordern, sowie ein Ende der systematischen Vertreibung und Ermordung der Palästinenser durch die israelische Besatzung.
Die Schuldfrage ist für sie wie für die allermeisten Demonstrierenden hier klar, die israelische Regierung. Eine klare und eindeutige Verurteilung des bestialischen Terrorangriffs der Hamas geht hier niemandem über die Lippen. Das gilt auch für Wieland Hoban. Er ist Vorstand der jüdischen Stimme für einen Frieden in Nahost. Um den Hals hat der Komponist und Übersetzer ein Palästinensertuch.
Die Zäsur war, dass wirklich zum ersten Mal in den letzten Jahren so viele israelische Menschen getötet wurden. Die Wahrheit ist, dass immer wieder seit Jahren so viele Menschen in Gaza getötet wurden. Und dass dies nicht wahrgenommen wird.
Die jüdische Gruppe gehört ebenfalls zu den Mitveranstaltern der Demo. Nicht in unserem Namen ist das Credo der Organisation, wenn es um den Verteidigungskrieg Israels geht. Wie viele jüdische Bürger in Deutschland diese Position teilen, will er nicht verraten. Sie repräsentierten jedenfalls den Teil der jüdischen Bevölkerung, die sich eine andere Reaktion auf den Hamas-Terror wünschen.
Wir vertreten diejenigen, die sich nicht von Israel und israelischer Politik vertreten fühlen.
Die deutschen Medien würden einseitig berichten, behauptet Urban, zu sehr auf der Seite Israels stehen. Dass viele seiner jüdischen Mitbürger in Deutschland Angst haben, mit jüdischen Symbolen auf die Straße zu gehen, dafür macht er nicht vornehmlich antisemitische Migranten verantwortlich.
Es ist schmerzhaft zu sehen, wie wirklich Politiker und auch teilweise die Medien diese Ängste schüren.
Das Spektrum der Demo ist bunt. Viele junge Linke sind mit Fahnen und Bannern hier. Die Antifa demonstriert neben der BDS-Kampagne gemeinsam mit jungen Geflüchteten. Und Palästinensern, die schon seit Generationen in Deutschland leben. Eine eigene Gruppe hält Regenbogen-Palästina-Flaggen in die Luft. Queers for a Free Palestine ist darauf zu lesen. Viele sehen aus, als seien sie gerade aus dem Club gekommen. Reden will allerdings keiner von ihnen. Jimmy dagegen schon. Stoppt die Entmenschlichung von Palästinensern, hat die blonde junge Frau mit Nasenpiercing auf ihrem Banner stehen.
Da geht es um, auch für mich, um die Macht von Narrativen und auch Frage von Dekolonisation, dass das für mich in den Vordergrund rückt und dass ich deshalb heute hier stehen möchte, weil da auch noch eine Geschichte dahinter steht.
Kurz bevor der Demozug mit etwa 10.000 Protestierenden den Alexanderplatz verlässt, tritt eine junge Frau vom Jüdischen Bund vors Mikro. Als sie angekündigt wird, wird sie von Demonstranten ausgepfiffen. Ein großer Teil der Protestierenden will hier offenbar keine Juden mit dabei haben, selbst wenn sie Free Palestine skandieren.
Free Palestine! Free Palestine!
Pro-palästinensische Demonstrationen heute in vielen deutschen Städten. Manfred Götzke berichtete über den Zug in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Schauspielerin Angela Winkler erhält in diesem Jahr den Götz-George-Preis. Die 79-Jährige zeichne sich durch eine unbändige Freude am Spiel und einen leichtfüßigen Umgang mit dem ihr eigenen großen Können aus, teilte die Jury in Berlin mit. Und ergänzte, diese Künstlerin lässt die Seele sprechen. Die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung erhalten Schauspielerinnen und Schauspieler, die mit ihrem künstlerischen Wirken die Film-, Fernseh- und Theaterlandschaft geprägt haben. Winkler wurde 1944 in Templin in der Uckermark geboren und lebt heute mit ihrem Mann in Berlin und Frankreich. Ihr erstes Engagement hatte sie im Westfälischen Landestheater in Castrop-Rauxel. Bekannt wurde sie durch ihre Titelrolle im Film »Die verlorene Ehre« der Katharina Blum aus dem Jahr 1975. Sie spielte auch in der Oscar-prämierten Buchverfilmung »Die Blechtrommel« und in der Netflix-Serie »Dark«. Der Götz-George-Preis wurde 2017 ins Leben gerufen und ist nach dem Schauspieler Götz-George benannt. Ausgezeichnet wurden bisher Matthias Habich, Gudrun Ritter, Karin Bahl, Margit Carstensen und Peter Striebeck. Der Schauspieler und Komiker Russell Brand wird in einer New Yorker Klage beschuldigt, 2011 eine Komparsin an einem Filmset sexuell belästigt zu haben. Die Klage folgt einer Reihe von Anschuldigungen, die in den britischen Medien gegen Brand erhoben wurden. Mehrere Frauen hatten ihm darin sexuelle Nötigung oder unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Die britische Polizei hatte erklärt, dass sie Untersuchungen eingeleitet habe. Die nun eingereichte Klage ist die erste Anschuldigung, die vor Gericht erhoben wird. Brandt hatte auf seinen Social-Media-Kanälen alle Vorwürfe zurückgewiesen. Der Historiker und Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Häubner, hat in Magdeburg den Lothar-Kreisig-Friedenspreis erhalten. Häubner sei eine wichtige Stimme gegen Antisemitismus und Geschichtsverfälschung und für demokratische Vielfalt, Toleranz und Menschenfreundlichkeit, begründete der evangelische Kirchenkreis Magdeburg die Ehrung. In der Jurybegründung heißt es, Häubner habe in vielen Reden und Veröffentlichungen sowie in der aktuellen Tagespolitik KZ- und Ghettoopfern eine Stimme gegeben. Mit dem Lothar-Kreisig-Friedenspreis werden alle 2 Jahre Personen geehrt, die sich um Friedens- und Versöhnungsarbeit verdient gemacht haben. Die Grundschule Spark Soweto in Südafrika ist in einem Wettbewerb einer privaten Bildungsinitiative zur besten Grundschule der Welt gewählt worden. Die Auszeichnung erfolgte in der Kategorie Gemeinschaftliche Zusammenarbeit. Aus Johannesburg, Heiko Wirz.
850 Schülerinnen und Schüler besuchen die private Grundschule im ehemaligen Township Soweto. Spark heißt Funken auf Deutsch. Und genau das will die Schule sein. Ein Funken Hoffnung. Die Schülerinnen und Schüler haben bei einer Umweltaktion auch schon Müll in der Umgebung gesammelt und es wurden Betonmülleimer aufgestellt. Und es gibt eine Vereinbarung mit dem örtlichen Stadtrat, dass mindestens 30% der Angestellten der Schule aus Soweto stammen müssen. Das alles stärkt die Gemeinschaft mit der Umgebung.
Insgesamt wurden Preise in 5 Kategorien vergeben, unter anderem in den Kategorien Umweltaktionen und Innovation.
Sebastian Hotz ist 27 Jahre alt und vor allem unter dem Namen El Hotzo als Internetsatiriker bekannt. Im Frühjahr ist sein erster Roman erschienen, Mindset heißt er. Ein Buch über einen jungen, unscheinbaren, einsamen Informatiker, der sein Leben mit Hilfe eines Erfolgscoaches ändern will. Heute kam der Stoff am Schauspielhaus Düsseldorf auf die Bühne.
Was unterscheidet das Schaf von den Wölfen? Das Schaf ist nicht langsamer als der Wolf. Beide können bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell werden. Das Schaf ist nicht schwächer als der Wolf. Beide können mit der Kraft eines Kleinwagens Zug beißen. Beide sind Säugetiere. Beide bewohnen ähnliche Lebensräume. Beide kümmern sich gemeinschaftlich um den Aufzug des Nachwuchses. Was also unterscheidet das Schaf von den Wölfen? Die Biologie kann uns hierauf keine Antwort geben. Den Unterschied zwischen Wolf und Schaf kann uns einzig die Psychologie erklären. Der Wolf ist Jäger und das Schaf ist Gejagter, weil ihr Mindset ihnen das vorschreibt. Es gibt keinen biologischen Grund dafür, dass sich Schafe nicht umdrehen und anfangen, die Wölfe zu jagen. Das Einzige, was sie davon abhält, ist ihr Gehirn. Aber Schafe können sich nicht ändern. Schafe sind dazu verdammt, Schafe zu bleiben. Das einzige Tier, das die Macht hat, vom Schaf zum Wolf zu werden, ist der Mensch. Menschen sind keine Schafe. Menschen können sich umdrehen und vom Gejagten zum Jäger werden. Menschen können ihr Mindset ändern.
Mindset, der Debütroman von El Hotzo alias Sebastian Hotz, heute also uraufgeführt am Düsseldorfer Schauspielhaus, das sich inzwischen kurz nur noch D-Haus nennt. Für Fazit war Peter Klaus dabei. Hallo, guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend.
Ein okayer Roman von einem okayen Typen, das war so ungefähr die freundlichste Kritik, die der Roman Mindset bekommen hat. Gilt das auch für die Theaterfassung, eine okaye Aufführung oder mehr?
1 Stunde 20 Minuten, ganz großes Theater, sehr viel dichter als das Buch, konzentrierter. Das Geschwätzige des Buches ist verbannt worden. Es ist ein wunderbar leiser Abend. Allzu oft erleben wir ja im Theater Krachbumm, Zisch, nix davon hier. Dabei böse, komisch, aber ohne Schadenfreude. Wir haben 3 Personen auf der Bühne, wovon die Schauspielerin Fnotadese, ich weiß gar nicht, wie viel Rollen zu spielen hat, das großartig, aber auch die beiden Männer, der Mirko und der Maximilian. Der kleine IT-Service-Mitarbeiter und der scheinbar große Coach, der in Wahrheit nichts ist als ein armes Würstchen. Der Abend entlarvt sehr intelligent die Wölfe im Schafspelz, Menschen, die nur noch von purer Profitgier angetrieben werden, die den äußeren Schein über alles stellen und dabei ihre Seelen verhökern.
Regie führt Robert Zeigermann. Wie geht er mit dem Roman um? Also verdichtet, haben wir schon gehört.
Er hat verdichtet, er bleibt relativ lakonisch. Die Komik ist trocken und deshalb sehr wirkungsvoll. Es sind im Grunde viele Monologe zu erleben. Dabei agieren allerdings die Spielenden durchaus miteinander. Und er hat zusammen mit dem Dramaturgen Stein Reinhold so dicht gearbeitet, dass ich beim Zuschauen fast atemlos wurde, dem aber folgen konnte, weil das ist ein ungeheuer kluger Rhythmus. Die Musik ist nicht aufgesetzt, sondern die Musik, die Geräusche, Geräusche charakterisieren die Personen. Und ich habe lange nicht mehr so viel clevere Kostüme gesehen wie von Justine Loddenkemper, die hier wirklich großartig gearbeitet hat. Seit Jahren sitze ich oft im Theater und denke, mein Gott, Kostüme spielen doch mit. Hier ist das der Fall. Die Kostüme charakterisieren die Persönlichkeiten, die Kostüme verändern sich, wachsen sich. Ich hatte einen Moment, da dachte ich, oh, sind meine Augen jetzt nicht in Ordnung oder was passiert da auf der Bühne? Ich möchte nicht verraten, was da passiert.
Schade.
Nein, da nehme ich dann zu viel von der Spannung. Aber man achte bitte, wenn man das besucht, auf die Kostüme, weil das ist ungeheuer clever und das unterstützt die zwei Männer und die Schauspielerin natürlich auf großartige Art und Weise.
Also ist auch ein spielfreudiger Abend.
Es ist ein spielfreudiger Abend, es ist ein sinnlicher Theaterabend, es ist ein Theaterabend, bei dem ich als Zuschauerin, als Zuschauer ernst genommen werde. Mein Herz wird berührt, denn dieser Mirko, den Moritz Klaus großartig zunächst als kleines, verhuschtes Würstchen spielt, der dann scheinbar über sich hinaus wächst und am Ende eine sehr böse Pointe hat, das ist so eine Figur. Auf der einen Seite möchte ich mich distanzieren und möchte sagen, was bist du für ein Idiot, worauf fällst du da rein, auf diese Lügen von Kryptowährungen? Das nämlich steckt eigentlich hinter dem Coach, dem Alexander Warnert, eine wunderbare Schmierigkeit gibt, die dann auch entlarvt wird. Auch sein wahrer Charakter darf durchschimmern. Niemand, keine einzige Figur wird denunziert. Und wenn Fnottadese dann als Angela auftritt, das ist eine Kollegin von Mirko, eine Frau, die mit beiden Beinen auf dem Boden steht, die zum Schützenfest geht und die sagt, komm, lass die Flausen in deinem Kopf, lebe doch einfach, dann atme ich mit ihr regelrecht mit und fühle mich an die Hand genommen und bin dabei, diese Figuren auf der einen Seite schütteln zu wollen und sagen zu wollen, diese beiden Männer, ey, kommt doch mal in der Wirklichkeit an, verliert euch nicht im schönen Schein, im erlogenen Schein des Internets, sondern lebt in unserer Wirklichkeit, die ihr doch mitgestalten wollt. Und so reingezogen zu werden in den Theaterabend, also was kann es Schöneres geben?
Sebastian Hotz wird gern mit dem Etikett versehen, der Autor sei das Sprachrohr der Generation Z. Er selbst weist das meist zurück. Ist dieser Theateramt jetzt auch ein Versuch, ein gezielt jüngeres Publikum anzusprechen?
Nein, es spricht alle Generationen an. Und ich finde das auch eine Verkleinerung zu sagen, Hotz wäre das Sprachrohr der Generation Z, die ja bis jetzt nicht mal richtig definiert ist. Die einen sagen, das ist dieser Zeitraum, die anderen sagen, das ist jener gemeinsame Nenner. Es ist die Generation, die mit den digitalisierten Welt schon auf die Welt gekommen ist und aufgewachsen ist. Nein, es geht ja um Zeitloses. Es geht um die Frage, wie kann der Mensch leben und die Menschlichkeit hochhalten in einer Welt, deren Äußerlichkeiten scheinbar immer mehr dem Unmenschlichen dienen. Da geht es auf sehr feine Art und Weise dann auch um politische Lügen, um wirklich Fragen, die unsere Zeit ja im Alltag immer wieder, Stichwort Fake News, bestimmen. Insgesamt wirklich ein sehr, sehr kluger Abend, den man nicht auf irgendeine Generation, auf irgendein Etikett verkleinern sollte.
Peter Klaus über die Uraufführung am D-Haus, dem Düsseldorfer Schauspielhaus El Hotzos Mindset, in der Regie von Robert Zeigermann. Peter Klaus, schönen Abend noch.
Dankeschön.
Es gibt kein christliches, kein muslimisches oder jüdisches Blut, nur menschliches. Eindrückliche Worte von Margot Friedländer, die als einzige ihrer Familie den Holocaust überlebt hat. Obwohl sie am morgigen 5. November ihren 102. Geburtstag feiert, hat sie in diesem Jahr noch die Kraft gefunden, an der Produktion eines großen Dokudramas über ihr Leben mitzumachen. Am kommenden Dienstag zu sehen im ZDF und jetzt schon in der Mediathek. Man kann sich vorstellen, wie schmerzhaft die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten für Menschen wie Margot Friedländer sein müssen. Martha Kupiec mit dem Porträt einer der letzten Zeitzeuginnen der Shoah. Unermüdlich appelliert Friedländer an die Menschen, sich dem Antisemitismus entgegenzustellen.
Ich sag, seid Menschen. Wenn ihr Menschen seid, könnt ihr keine Antisemiten sein. Respektiert Menschen, wir sind alle gleich.
Das friedliche, respektvolle Miteinander, für das sie sich stark macht, hat die Zeitzeugin in ihrer Jugend selbst nicht erlebt. Am 5. November 1921 wurde sie als erstes Kind von Arthur und Auguste Bentheim geboren. Die Scheidung der Eltern trübte zwar ihre glückliche Kindheit, doch im Vergleich zu der Zeit nach der Machtübernahme durch die Nazis war es nur ein kleiner Einschnitt, sagt sie.
Ich kann nicht verstehen, dass Millionen Menschen gejubelt haben und viele ihre Hand für das gegeben haben, für etwas, was unmenschlich ist. Das, was war, war ja nicht nur Juden. Menschen haben Menschen nicht anerkannt als Menschen. Und das darf nie wieder geschehen.
1941 zog Auguste Bentheim mit Tochter Margot und dem 4 Jahre jüngeren Sohn Ralf in eine sogenannte Judenwohnung in Berlin-Kreuzberg ein. 2 Jahre später klingelte dort die Gestapo. Ralf wurde verhaftet. Die Mutter, die den Sohn nicht allein lassen wollte, stellte sich freiwillig der Polizei. Für ihre Tochter Margot hinterließ sie bei der Nachbarin eine Botschaft.
Das ist, versuche dein Leben zu machen, versuche, was du machen kannst, was wir machen wollten. Und wir wollten ja weg, nicht? Aus Berlin, und wir haben niemanden gefunden. Und da ich mit praktisch 21 Jahren alleine war, ich habe mir ein Leben gemacht.
Margot Bentheim hat ihre Familie nie wieder gesehen. Ihre Eltern und der Bruder wurden in Auschwitz ermordet. Die junge Frau tauchte unter. 15 Monate hangelte sie sich von Versteck zu Versteck, bis sie der Gestapo ins Netz ging und nach Theresienstadt deportiert wurde. Dort begegnete sie einem Bekannten, Adolf Friedländer, ihrem späteren Ehemann. 1946 wanderte das Ehepaar in die USA aus. Über ein halbes Jahrhundert hat es gedauert, bis Margot Friedländer schon als Witwe wieder deutschen Boden betrat. Gefühle wie Hass oder Zorn habe sie dabei nicht empfunden, sagt sie.
Ich bin auch nicht bitter. Ich bin nur traurig. Ich werde es nie begreifen können, bis zu meinem Tod nicht, wie es möglich war.
2008 ist Margot Friedländers Autobiografie erschienen, »Versuche dein Leben zu machen«. Ein Buch, mit dem ein neues Kapitel ihres Lebens begann, als Zeitzeugin und Friedensbotschafterin. Von Anfang an waren ihr dabei junge Menschen besonders wichtig.
Ich bin zurückgekommen, um euch die Hand zu reichen, um mit euch zu sprechen, euch zu bitten, die Zeitzeugin zu sein, die wir nicht mehr lange sein können. Was war, war, können wir nicht mehr ändern. Was darf nie wieder geschehen für euch?
Margot Friedländer reiste jahrelang durch ganz Deutschland, um Jugendlichen aus ihrem Leben zu erzählen, damit sie lernen, menschenverachtende Ideologien rechtzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Wie ist es für sie, mit den Urenkeln der Täter zu sprechen?
Diese Kinder wissen von gar nichts. Sie kann ich nicht beschuldigen in irgendeiner Weise. Sie sind die Zukunft, dass sie sich klar sind, dass was gemacht wurde. Es kann nicht jeder ein Zeitzeuge sein, aber sei Mensch.
Auch mit über 100 Jahren ist Margot Friedländers Terminkalender voll.
Hallo.
In ihrem Berliner Seniorenapartment bewahrt sie unzählige Dankesbriefe auf. Ehrungen und Fotos, auch die mit prominenten Politikern, füllen die Schubladen. Ihre Reden schreibt sie selbst, natürlich am Computer. Auch am 4. Film über ihr Leben hat die Zeitzeugin mitgewirkt.
Ich bin lucky, dass ich das kann. Reisen, Schulen besuchen. Ich meine, wir machen einen Film und da sind viele Interviews und vieles. Nicht? Ist das wahnsinnig anstrengend.
Für ihre Mission nimmt sie solche Strapazen aber gerne in Kauf.
Ich finde es beinahe eine Verpflichtung, als eine, die es geschafft hat, zu überleben, darüber zu sprechen. Denn wie wüsstet ihr denn sonst?
Margot Friedländer. In wenigen Minuten wird sie 102 Jahre alt. Das neue Dokudrama Ich bin Margot Friedländer steht bereits in der ZDF-Mediathek. Kommenden Dienstag läuft es dann zur besten Sendezeit im linearen Fernsehen. Samstagnacht in Fazit. Hier kommt Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick heute in schwieriger Zeit.
Es ist 24 Tage her, dass uns die Katastrophe getroffen hat, und seitdem wiederholen sich diese ersten 24 Stunden immer neu, als steckten wir in einer Zeitschleife. Wie die Kinder drehen wir uns alle im Kreis, rund um das Leid und die Wut und die Sorge über das, was noch kommen wird. Und das Bedauern. 24 Tage des Schreins und Weinens darüber, wie nachlässig wir waren. Wie dumm. Wir liegen am Boden. Unsere Sonne scheint, doch über uns hängt ein fürchterliches Gefühl der Verlorenheit. Die Vorstellungen von Zeit, die Raserei des Lebens, die Pflichten, die Gewohnheiten, die Vergnügungen, all das ist zerbrochen. Denn wir sind jetzt im Krieg. Unser Feind hat sich als unbeschreiblich brutal erwiesen. Dorit Rabinyan, israelische Schriftstellerin, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ebenfalls in der FAZ hielt Alexander Miket fest, die 575. Nacht seit Beginn der Großinvasion. Herbstanfang, Kiew, 4.40 Uhr morgens. Das schrille Heulen von Sirenen, Raketen im Anflug, reißt mich aus dem Schlaf. Die Bewegungen sind routiniert und dutzende Male erprobt. Drei kurze Sätze vom Bett in den Flur, Pullover überstreifen, Brille und Handy schnappen. Meine Ohren registrieren die anrückende Gefahr. Der FAZ-Artikel von Alexander Miket endet mit den Worten: Eine Stunde ist seit dem Angriff vergangen. Ich höre in mich hinein. Normalerweise wird das als Tachykardie, sprich Herzrhythmusstörung, bezeichnet und diagnostiziert. Doch in Wirklichkeit heißt das Gefühl anders. Es ist, als wäre eine Druckwelle vom eigenen Herzen ausgegangen. Das Herz pocht, es rast, es zerspringt und findet wohl keinen Platz, an den es gehört. Sie denken es sich vermutlich. Wir zitieren beide Artikel, um über dem Komplex Hamas-Terror, Gaza-Israel, den Krieg in der Ukraine nicht zu vergessen. Denn Melanie Mühl hatte ja recht, als sie, wiederum in der FAZ unter dem Titel »Wach auf, mein kaltes Herz«, konstatierte: Inzwischen ist der Krieg in der Ukraine aus den Nachrichten beinahe verschwunden. Weniger grausam ist er deshalb nicht, im Gegenteil. Das Leid der Menschen wächst täglich. Verschwunden ist nur unsere Empörung. Auch wird in Medien und Politik abstrakter über den Krieg gesprochen. Die Schicksale der Kriegsopfer sind in den Hintergrund getreten, stattdessen dominieren Militäranalysen. Heute klingt der Hinweis beinahe zynisch, dass eines Tages auch die Terroropfer der Hamas und die Kriegstoten in Gaza in den Hintergrund getreten sein werden, und doch ist es wahrscheinlich. Noch aber wirken die Ereignisse mit unmittelbarer Wucht und fordern Reaktionen heraus, die von anderen wiederum penibel geprüft werden. Etwa von Thomas E. Schmidt in der Wochenzeitung Die Zeit. Viele Möglichkeiten der vermeidenden Rede sind seit dem Angriff der Hamas erprobt worden. Sie trafen sich in einem Punkt. Der Terror durfte als solcher nicht benannt werden. Vielmehr wurde er eingerahmt. Das gesamte Panorama zu betrachten sei wichtig, hieß es. Der lange Konflikt zwischen Juden und Palästinensern wiege schwerer als der Überfall. Ein Widerstand sei im Gange, für den besondere Maßstäbe gelten. Dieser kühne Historikerblick möchte aber nur darüber hinwegsehen, dass es in Wahrheit ein Massaker war und eine Zäsur. Der eliminatorische Terror ist jetzt unwiderruflich zum Bestandteil der Befreiungsmythologie geworden. Dass die scharfe These von Zeitautor Schmidt zutrifft, ließ sich unter anderem einem Artikel in der Tageszeitung Die Welt entnehmen. Jakob Heiner berichtete vom Auftritt der Feministin Emilia Roig bei der Diskussion »Quo Vadis, Nahe Osten« an der Berliner Schaubühne. Als sich Roig zu einer Verurteilung durchringt, klingt das so: Es gibt keine Legitimation für Gewalt in Gaza. Und so geht es weiter. Israel plane einen Genozid. Das sagen, so Roig, die Experten. Und schlussfolgert: Der Genozid ist keine Meinungsfrage, das sind Fakten. Für Sätze wie diesen gibt es in der Schaubühne kräftigen Applaus. Bittere Äußerungen über die verbreitete Israelfeindlichkeit innerhalb der Linken könnte man mittlerweile stapeln und diejenige von Nele Polacek in der Süddeutschen Zeitung oben auflegen. Polacek formulierte im Konjunktiv: Die globale progressive Linke hätte die israelische Linke auffangen können, trösten. Gemeinsam hätte man Wege finden können, Palästinenser zu beschützen, ohne Juden zu gefährden. Gerade wenn man jetzt behauptet, Israel beginge einen Genozid im Gazastreifen, hätte man dafür demonstrieren können, dass Ägypten seine Grenze mit dem Gazastreifen öffnet, um palästinensische Zivilisten aufzunehmen. Man hätte helfen können, man wollte lieber eskalieren. Man will sich lieber über tote Juden lustig machen, man will tote Palästinenser lieber heroisieren, als ernsthaft zu versuchen, ihre Leben zu retten. Erregt, empört und erbost, Nele Polacek in der SZ. Mit denselben Adjektiven lässt sich Slavoj Žižeks Reaktion auf die Kritik an seiner Rede auf der Frankfurter Buchmesse charakterisieren. In der Wochenzeitung Der Freitag fragte Žižek: Warum also die Angriffe auf mich? Nicht, weil ich in meiner Rede zu extrem war, sondern gerade, weil ich sehr ausgewogen war. Schließlich könnte das dazu verleiten, auch das palästinensische Leid zu sehen. Die deutsche Besessenheit, auf der richtigen Seite zu stehen, bekommt derzeit eine dunkle Kehrseite. Denn was war der Skandal auf der Buchmesse? Dass ich das Offensichtliche gesagt habe. Es gibt keine Lösung für die Krise im Nahen Osten, ohne den Schwebezustand der Palästinenser zu beenden. Enden wir mit einem Lob. Erteilt hat es Jürgen Kaube in der FAZ und es galt Robert Habeck, weniger dem Wirtschaftsminister als vielmehr dem Rhetoriker. Habecks Videobotschaft zum Nahostkonflikt setzt neue Maßstäbe für die öffentliche Rede, urteilte Kaube und erläuterte, Robert Habeck hat darauf hingewiesen, dass es für ihn als deutschen Politiker nicht möglich sei, das Recht Israels auf Verteidigung und Kampf gegen einen Terror zu bestreiten, der die Auslöschung dieses Staates will. In welchen Grenzen dieses Recht sich bewegt, kann diskutiert werden. Habecks Rede hat die unabdingbaren Voraussetzungen einer solchen Diskussion bezeichnet. Und das war's. Verbringen Sie Ihren Sonntag am besten so, dass Sie mit einer Überschrift der Zeit ausrufen können, so viel Schönes dabei.
Arno Ozesek mit dem Wochenrückblick der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.